Liebe Geschwister, bei größeren Projekten, die man so in der Wirtschaft durchführt, da greifen oft die gleichen Mechanismen. Diejenigen, die ein großes Projekt initiieren, suchen sich für dieses Projekt in aller Regel einen Projektleiter oder Projektsteuerer. Der weiß inhaltlich dann irgendwann mal, was grob gemacht werden soll, und dann setzt sich dieser Projektsteuerer alleine oder eben mit anderen Mitarbeitern zusammen und entwickelt zunächst mal einen groben Plan für das Projekt. Da wird inhaltlich festgelegt, was jetzt gemacht wird, welche Kapazitäten man dazu braucht, und den Zieltermin bekommt man in aller Regel auch von den Stakeholdern dann auch mitgeteilt. Und in der Folge wird sich dann dieser Projektplan dann verfeinern. Und irgendwann startet das Projekt. So ist es in der Regel gut und da ist auch nichts gegen einzuwenden. Aber es ist halt so, dass diese Projekte manchmal sehr viel Geld kosten, oftmals so im Millionenbereich. Und da gibt es natürlich regelmäßige Kontrollen von Menschen, die in einem sogenannten Lenkungskreis sitzen und monatlich einen Statusbericht von dem Projektsteuerer bekommen. Und dann wird dann geschaut, wie ist der Status des Projekts, ist man im Zeitplan, sind die Inhalte auch die, die man so vereinbart hat, und wie sieht es mit den Kapazitäten aus. Oft ist es ja so, dass man externe Kapazitäten auch dazu nimmt, und die sind in aller Regel immer sehr teuer. Alles so weit, so gut. Aber dann gibt es in solchen Lenkungskreisen immer besondere Menschen. Ich habe das auch erlebt. Ich habe auch Projekte gesteuert und ich habe auch selbst schon mal in so einem Lenkungskreis gesessen. Aber es gibt da so spezielle Leute, die darauf achten, wenn du wirklich einen Zentimeter vom Plan abweichst, weil irgendwas ist, da ist, als wenn jetzt die Welt untergehen würde. So führen die sich manchmal auf. Und wenn du als Projektsteuerer in so einem Projekt bist und mit solchen Leuten konfrontiert bist, da kommst du dir echt vor wie ein Goldfisch im Haifischbecken. Also so habe ich das ein einziges Mal, gebe ich ja zu, so empfunden. Da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Nun ja, in der Bibel gibt es natürlich keine Haifischbecken. Also ich habe nochmal nachgeguckt, also es ist in der Tat so, da gibt es keine Haifisch oder kein Haifischbecken. Aber in der Bibel ist die Rede von einer Grube, in der man Löwen hält oder gehalten hat damals. Und Bibelleser wissen jetzt wahrscheinlich schon direkt, worum es heute geht. Es geht um Daniel in der Löwengrube. Ich habe mal überlegt, ob ich im Laufe meiner Zeit schon mal eine Predigt darüber gehört. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern. Diese Geschichte hören die Kinder aber oftmals in ihren Kindergottesdiensten, in Kindergruppen. Spannend und auch hilfreich, um Gott zu erklären. Aber ich glaube, das ist nicht nur für Kinder spannend und hilfreich. Ich habe mich mit dem Text aus Daniel 6 ein bisschen intensiver beschäftigt. Wer war denn dieser Daniel eigentlich? Daniel wurde als junger Mann aus seiner Heimat nach Babylon, dem heutigen Irak, verschleppt. Also das ist eine ganze Ecke von Israel entfernt. Und wenn man sich die Geschichte von Daniel ansieht, dann wird man den Eindruck gewinnen, der hat eigentlich eine 50-jährige Bilderbuchkarriere hinter sich gebracht. Lest es mal, so in einer stillen Stunde. Eine Bilderbuchkarriere, kann man sagen, weil er trotz des Gefangenenstatus in den Dienst des babylonischen Königs berufen wurde. Er hat zu Beginn erstmal sowas wie eine Ausbildung absolviert und wurde dann am Hof des Regenten eingesetzt. Und von Gott bekam Daniel überdurchschnittliche Weisheit geschenkt und die Gabe, Träume deuten zu können. Und das hat er im Laufe seiner Zeit mehrfach einsetzen können, um die Träume der jeweiligen Könige dann auch zu deuten. Und das blieb nicht ohne Folgen. Er hat viele Ehrungen erhalten, höchste Ehrungen, wie man gelesen hat. Und irgendwann wurde er einer der drei mächtigsten Männer nach dem König im babylonischen Großreich. Und was sich wie ein roter Faden durch sein Leben am Hof des Königs durchgezogen hat, war seine enge Beziehung zu Gott. Die hat er nie aufgegeben. Wenn man so lange in einem ganz anderen Kulturkreis lebt, wo der Gott Israels überhaupt keine Rolle spielt, dann ist das schon bemerkenswert. Und da wird eben auch deutlich, wie wichtig es ist, diese Beziehung zu Gott ganz strikt zu leben. Denn dann kann man auch überleben ganz woanders, unter ganz anderen Rahmenbedingungen. Und für mich hat es einfach deutlich gemacht, dass Daniel sich seiner Beauftragung und seiner Vollmacht bewusst war. Denn sonst hätte er das Leben dort so nicht leben und überleben können. Bist du dir deiner Beauftragung und deiner Vollmacht eigentlich auch bewusst? Denk mal drüber nach. Daniel lebte in Umbruchzeiten. Das babylonische Reich wurde ca. 540 vor Christus von den Persern abgelöst. Die persischen Könige verfolgten eine sehr liberale Religionspolitik, denn sie gestatteten den eroberten Ländern, ihre Religion weiter auszuüben. Und das war sehr klug. Da hatten sie an dieser Stelle schon einmal Ruhe. Und die Menschen haben sich dann der Besatzungsmacht auch untergeordnet. Und in dieser Ruhephase konnten die Perser beginnen, das Großreich neu zu organisieren. Und schlussendlich war es so organisiert, dass es drei Gebietsfürsten gab. Und diese Gebietsfürsten sollten dann 120 Statthalter in den Regionen sozusagen managen. Und Daniel war einer dieser drei Gebietsfürsten. Und Daniel starb schon damals zu Beginn dieser Zeit mit großer Weisheit und einem scharfen Verstand hervor. Und der König hatte den Plan, dass Daniel eines Tages sein Stellvertreter werden sollte. Soweit die Karriereleiter des Daniel, eines Menschen unter dem besonderen Einfluss Gottes. Er brachte es im fremden Land ganz weit. Und er hat sich mit seiner ganzen Kraft dort auch eingesetzt und gab trotzdem immer wieder Hinweise auf den lebendigen Gott Israels. Das hat er sich getraut. Und was mir beim Lesen wirklich auch so klar geworden ist, die Könige haben diese Macht anerkannt. Ganz interessant. Aber wir wissen ja aus unserem Eigenleben, dass es nicht nur immer nach oben geht, sondern dass auch plötzlich mal Krisen ins Leben kommen. Und bei Daniel war es so, dass der letzte Karriereschritt hin zum Stellvertreter des Königs für seine Kollegen wohl ein Schritt zu viel war. Da gab es eine ganze Menge von Neidern, die da auf den Plan gerufen wurden. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da ragt einer aus der Menge hervor, zudem ein Ausländer, eigentlich ein ehemaliger Kriegsgefangener aus einem besiegten Land. Was für eine Frechheit. Und dass er Gegenwind bekommt, ist eigentlich klar. Aber seine Widersacher mussten sich schon ganz schön anstrengen. Sie haben überlegt, wie sie dem Daniel etwas anhängen könnten, um ihn dann zu Fall zu bringen. Und tatsächlich war es so, dass das Einzige, was sie fanden, seine enge Beziehung zum Gott Israels war. Und so haben sie ihm denn auch dort in diesem Einflussbereich eine Falle gestellt. Und selbst der König war blind für ihre Intrige. Er hat sich wahrscheinlich noch eher geschmeichelt gefühlt, als ihm seine Untergebenen ein Gesetz vorschlugen, nachdem er nun einen Monat lang Gott spielen durfte. Alle Menschen seines Reiches sollten in diesem Monat nur ihn anbeten und ihre Bitten ausschließlich an ihn richten. Daniel erfuhr natürlich von diesem Gesetz und ging direkt in sein stilles Kämmerlein. Das war ein Raum im obersten Stockwerk mit offenen Fensterhöhlen nach Jerusalem, denn Fensterglas gab es ja damals noch nicht. Daniel ließ sich trotz allem nicht von seiner Beziehung zu Gott stören. Und damit war eigentlich klar, dass sein Todesurteil besiegelt war. Das Gesetz war klar, sein Verhalten war klar, die logische Quenz, das Ende naht. Obwohl der König betrübt war, als er dann gemerkt hat, was er da hat mit sich machen lassen, konnte er das Gesetz natürlich nicht mehr ändern und hat Daniel sozusagen mit auf den Weg gegeben: Dein Gott soll dir helfen, er soll dich retten. Nun, diese Löwengrube, in die Daniel hineingestellt wurde, wurde mit Stein und Siegel geschlossen. Es war also menschlich gesehen kein Entkommen möglich. Manche Situationen unseres Lebens sind ja ganz ähnlich, so wie ich es eingangs beschrieben habe, als ich mich wie im Haifischbecken fühlte. Da sehen wir keinen Ausgang mehr in unserer Not. Da spüren wir schon den Atem unserer Angreifer, unserer Verfolger, die uns schon ziemlich nah auf die Pelle gerückt sind. Und vielleicht fühlen wir uns da auch ganz verlassen, ganz allein in dieser Grube und warten doch auf Gottes Eingreifen. Aber wie bei Daniel scheint es so zu sein, als wenn er alles laufen lassen würde. Da kommt kein großes Stoppschild vom Himmel. Und was tat Daniel? Wie fühlt er sich in der Grube? Nun, der biblische Bericht gibt das nicht wieder. Einzig erwähnt ist am Anfang der Geschichte seine Gebetspraxis im obersten Stock seines Hauses. Wusste er sich in dieser Löwengrube auch mit Gott verbunden? Auch wenn er vor Angst nicht beten konnte, wusste er sich von Gott trotzdem umarmt, gehalten, komme, was wolle. Wusste Daniel das? Das hat mich so ein Stück weit an Jesus erinnert, seinen Gebetskampf im Garten Gethsemane und sein Ringen mit Gott am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist freiwillig in die menschliche Löwengrube gestiegen. Und ihn kostete es sein Leben. Daniel aber hat überlebt. Und die Bibel berichtet von einer unglaublichen Rettung. Ein Engel, der direkt von Gott in die Grube geschickt wurde, hielt dem Löwen das Maul zu. Daniel war völlig unverletzt, so heißt es in der Bibel, denn er hatte Gott vertraut. Und ich meine, wir können von dieser Geschichte drei Dinge für uns lernen und mitnehmen in unseren Alltag. Zunächst einmal ist das Gebet zu nennen. Das ist die Grundlage, um mit dieser Kraftquelle Gottes verbunden zu sein. Wenn ich mit Gott nicht rede, dann schneide ich mich eigentlich von seiner Kraft ab. Das zweite ist Vertrauen. Gott sorgt für die, die ihm vertrauen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Gott sorgt für die, die ihm vertrauen. Und das dritte ist Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. Er rettet schlussendlich die Unschuldigen. Am Ende bekennt sich sogar der persische König zu Gott, lobt Gott und anerkennt seine Macht. Ich fand das so eindrucksvoll, deshalb lese ich es mal im Daniel-Buch, Kapitel 6, in den Versen 26 bis 28, wird Folgendes berichtet. König Darius schrieb an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen, die auf der Erde wohnten. Euch soll reichlich Friede zuteil werden. Ich erlasse diesen Befehl. In meinem ganzen Königreich soll man den Gott Daniels fürchten und vor ihm zittern. Er ist der lebendige Gott, der für immer bleibt. Sein Königreich wird nie zugrunde gehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und er befreit. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Das finde ich ziemlich eindrucksvoll. Aber wir müssen uns fragen, ob diese Geschichte von Daniel auch in unserer Zeit, in unserem Leben so durchträgt. Die Unschuldigen werden nicht immer gerettet. Und nicht allen Löwen und Haifischen hält ein Engel Gottes das Maul zu. Im Gegenteil. Es scheint oft so, dass gerade sie die Guten fressen. Und auch das Gebet, so erleben wir es ja schmerzlich, ist keine Lebensversicherung. Daher brauchen wir zu dieser Daniel-Geschichte eine Ergänzung. Wir sollten Jesus wie eine Folie beim Overhead-Projektor einfach mal darüber legen. Und schon gewinnen wir eine vollständig andere Perspektive. Jesus lehrte uns zu beten. Und das Gebet könnte man wie so ein Bergseil für Bergsteigende vergleichen. Es hält die Verbindung zum Bergführer. Es sichert. Selbst wenn man mal abrutscht, stürzen wir nicht dann in einen Abgrund, sondern die Fallhöhe wird begrenzt. Dieses Seil hält uns auf Kurs und schützt uns davor, auf Abwege zu geraten, zum Beispiel in eine Gletscherspalte. Wir sind Zeugen seines eigenen Gebetslebens geworden, wie Jesus mit seinem himmlischen Vater um den Weg rang, wie er sich aufräumte und sich dann doch vertrauensvoll dem Willen des Vaters fügte. Gott verhinderte Jesu Henker nicht an ihrem Tun. Er ließ Jesus sterben. Da war kein Engel. Kein Engel da, der ihn vom Kreuz holte damals. Gott hat in seinem Sohn unsere Löwengruben und Haifischbecken betreten. Wir sind ihm alle vertraut. Und wir dürfen gewiss sein, wer ihm vertraut, den begleitet er auch dadurch. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal alleine und verlassen fühlen. Und ja, nicht immer gehen wir unverletzt aus diesen Situationen hervor. Nicht alle überleben diese Löwengruben und Haiattacken. Aber wir bleiben mit Jesus verbunden, der uns ein Leben eröffnet, das über den Tod hinausgeht. Ich habe mal ein Interview gelesen, da wurde ein Kommunikationswissenschaftler gefragt, wie er das einschätzt, wie die Menschen sich anlässlich dieser Pandemie, der spanischen Grippe, zwischen 1918 und 1920 so gefühlt haben. Da sind ja über 100 Millionen Menschen, habe ich gelesen, umgekommen. Er konnte da auf keine Studie zurückgreifen, aber er sagte, er habe aus dieser Zeit Briefe von diesen Menschen gelesen. Und da wäre ihm aufgefallen, dass die Menschen sich überhaupt nicht aufgebäumt hätten gegen dieses Dilemma, gegen diese spanische Grippe und auch den Tod, der für viele da am Ende des Tages dann stand, sondern er hat festgestellt, dass sie sich einfach gefügt hätten und dass sie das als Vorbereitung gesehen hätten auf etwas, was noch kommt. Und er dachte, dass im Grunde genommen das ein Indiz dafür war, dass diese Menschen damals tiefgläubig waren, dass sie darauf vertraut haben, dass etwas Besseres kommt, dass das eine schlimme Zeit ist, dass das eine Bewährungszeit ist, aber dass danach etwas kommt, was unvergleichlich gut und schön ist. Diese Perspektive, so sagte der Wissenschaftler, fehlt uns heute komplett. Wir wollen alles in unser Leben hineinpacken, was nur geht. Und da spielt es schon eine Rolle, ob wir ein Jahr mehr oder weniger pandemiebedingt dafür zur Verfügung haben, für die freie Gestaltung unseres Lebens. Jesus hat jedenfalls unser Leben entgrenzt. Jesus hat unser Leben entgrenzt. Jeder, der Jesus Christus vertraut, wird leben für alle Zeit. Der Körper wird verfallen. Das ist klar. Unser Körper ist auf Verfall angelegt. Aber unsere Seele wird in diese neue Welt übergeben, gehen, die Jesus für uns bereitet hat. Natürlich beten wir zuallererst, in diesem Leben schon gerettet zu werden, so wie Daniel. Aber wir vertrauen darauf, als seine Nachfolger, dass Jesus uns noch eine neue Welt auftun wird, in der wir wirklich Gerechtigkeit erleben werden, in der wir eng mit ihm verbunden sind und in seinem Frieden für immer leben dürfen. Und das, meine ich, gibt uns Kraft und kann uns Kraft geben, unsere persönlichen Krisen durchzustehen und in dieses Bergseil des Gebets sozusagen einbinden, das uns dann hält bis in alle Ewigkeit. Ich habe eine ganze Menge beim Lesen dieses Buches lernen können. Und ich möchte schließen mit einer tiefen Erfahrung, die Daniel gemacht hat mit Gott. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch erfahren möget in eurem Alltag. Da sagt Daniel, da berührte mich der, der aussah wie ein Mensch. Er stärkte mich und sagte, fürchte dich nicht, geliebter Mensch. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Und das darfst du auch sein. Diesem Gott ist nichts unmöglich. Er hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und wie ich eben sagte, er hat den Tod überwunden. Und weil er den Tod überwunden hat und du ihm vertraust, wirst auch du leben für alle Zeit. Amen.